Danke für das Gebet, das tut gut. Habt ihr folgenden Satz auch schon einmal gehört oder gesagt? Bei aller Liebe, aber das ist zu viel des Guten. Bei aller Liebe, so geht es nicht. Wo kämen wir denn da hin? Bei aller Liebe, schon mal gehört, schon mal gesagt. Wenn ihr euch erinnert, dann sind wir mittendrin in dem Bibeltext, der uns heute beschäftigen soll. Da wird dieser Satz zwar so nicht gesagt, aber er kommt sinngemäß darin vor. Bei aller Liebe, ja sogar bei aller Liebe zu Jesus, aber das ist doch zu viel des Guten. Kurz zum Hintergrund, damit wir den Kontext haben. Jesus stehen schwere Tage bevor, Tage, in denen sich alles entscheiden wird. Triumphierend ist er gerade eben noch in Jerusalem eingezogen. Die Menschen schreien, ja, so steht es in Markus 11, Vers 9, sie schreien, Hosianna, gelobt sei der, der kommt im Namen des Herrn. Die Menschen sind begeistert, voller Enthusiasmus. Am nächsten Tag im Tempel wirft er die Tempelhändler hinaus und sagt, das soll ein Bethaus sein und kein Kaufhaus. So langsam kippt die Stimmung im Volk. Die jüdische Obrigkeit überlegt schon länger, wie sie mit einer List Jesus ergreifen könnte und beseitigen könnte. Ihr wisst es, schließlich wird sich Judas anbieten aus dem Jüngerkreis und Jesus ans Messer, wir müssen eher sagen, ans Kreuz liefern. Doch bevor es dazu kommt, geschieht etwas sehr Denkwürdiges, im wahrsten Sinne des Wortes würdig, darüber nachzudenken. Warum ist das so würdig, darüber nachzudenken? Nun, weil es Jesus Christus selbst am Ende dieser Begebenheit sagt, und ihr könnt es hier vorne lesen, er sagt nämlich, wahrlich, ich sage euch, wo das Evangelium gepredigt wird in aller Welt, so wird man auch das sagen, was hier heute geschehen ist. Ein so wichtiges Ereignis ist da geschehen, dass Jesus sagt, das wird überall, wo das Evangelium gepredigt wird, wird man davon reden, reden müssen, reden werden. Und es ist so, in allen vier Evangelien hat unsere Begebenheit Niederschlag gefunden und wir wollen es heute einmal aus dem Markus-Evangelium miteinander betrachten. Wir lesen aus Markus 14 die Verse 3 bis 9, ihr könnt es hier vorne mitlesen. Jesus war zu Bethanien im Hause Simon des Aussätzigen. Er saß zu Tisch, da kam eine Frau herein, sie hatte ein Glas mit unverfälschtem und köstlichem Nardenöl. Sie zerbrach das Glas und goss es auf das Haupt Jesu. Da waren aber etliche, die wurden unwillig. Sie sprachen untereinander, was soll doch diese Vergeudung dieses Salböls? Man hätte dieses Öl um mehr als 300 Silbergroschen verkaufen und den Armen geben können. Und die Reaktion, und sie fuhren die Frau an, wird berichtet. Jetzt meldet sich Jesus zu Wort. Jesus aber sprach, lasst sie. Was bekümmert ihr sie? Sie hat ein gutes Werk an mir getan. Ihr habt alle Zeit Arme bei euch und wenn ihr wollt, könnt ihr ihnen Gutes tun. Mich aber habt ihr nicht alle Zeit. Sie hat getan, was sie konnte. Sie hat meinen Leib im Voraus gesalbt zu meinem Begräbnis. Und damit schließt Jesus, wahrlich, ich sage euch, wo das Evangelium gepredigt wird in aller Welt, da wird man auch das sagen zu ihrem Gedächtnis, was sie jetzt heute getan hat. Eine Frau, die uns hier im Markus-Evangelium nicht namentlich erwähnt wird. Sie hinterlässt Spuren. Sie hat sich verewigt für Zeit und für ewig und in der Ewigkeit, im ewigen Wort Gottes. Sie hat positive Spuren hinterlassen. Von Peter Hane, einem Autor mehrerer Bücher und auch Fernsehmoderator, stammt dieser Satz, den habe ich mir hier zurechtgelegt. Er sagte einmal, gesegnete Leute hinterlassen keine Schlagzeilen, sondern machen Spuren für die Ewigkeit. Gesegnete Leute liefern nicht Schlagzeilen, sondern hinterlassen Spuren für die Ewigkeit. Und ihr Lieben, diese Frau ist solch eine gesegnete Person, die Spuren hinterlässt für die Ewigkeit und nicht Schlagzeilen produziert. Ich möchte uns einladen, dass wir uns auf Spurensuche begeben, weil die Frau Spuren hinterlassen hat. Spurensuche begeben, die uns ein Beispiel für die Liebe geben. Und da können wir einiges von den Jüngern, von der Frau und auch von Jesus Christus lernen, der ja die personifizierte Liebe Gottes schlechthin ist. steigen wir also ein, eine erste Spur. Wir sehen an dieser Frau, ich habe es mal so genannt, eine Liebe, die sich ganz verschenkt. Jesus war zu Bethanien im Hause des Simon, des Aussätzigen, er saß zu Tisch. Da kam eine Frau herein, sie hatte ein Glas mit unverfälschtem und köstlichem Nardenöl. Sie zerbrach das Glas und goss es auf das Haupt Jesu. Jesu also, wie gehört, im Hause Simon. Es wird uns nicht viel berichtet, aber was uns berichtet wird, lasst uns erahnen, wie es ihm gegangen sein mag. Ein Mann, der Kummer und Leid gewöhnt war, man nennt ihn den Aussätzigen, so wird er hier als erstes beschrieben. Wahrscheinlich wurde er so auch immer nur noch wahrgenommen. Er definierte sich dadurch, ich bin Simon, der Aussätzige. Können wir uns das Leid vorstellen im Leben dieses Mannes? Vermutlich, ja, ich denke, wahrscheinlich hat Jesus ihn geheilt, sonst hätte er nicht einladen können in sein Haus. Und jetzt ist er Gastgeber und er lädt Jesus und seine Jünger ein. Eine schöne Geste, nicht? Dankbar sein. Erich, du hast uns die Aufgabe mitgegeben, die nächsten 10 Tage dankbar zu sein. Das hat Jesus selbst nicht immer so erlebt. Von den 10 Leuten, die er geheilt hat, ist nur einer zurückgekommen und hat sich bedankt. Aber dieser Simon ist auch einer von denen, die Dankbarkeit erweisen. Und er lädt ein in sein Haus. Und da sitzen sie ausgelassen zu Tisch. Und dann geschieht Merkwürdiges. Stellt euch vor, eine junge Frau platzt plötzlich herein in diese honorige Männerrunde. Ich weiß nicht, ob das ein Skandal gewesen ist für die damalige Männerwelt. Frauen haben nichts zu suchen, höchstens hinter dem Herd. Ich weiß nicht, ob damals auch noch so gedacht wurde. Aber für Jesus kein Ärgernis. Er lässt die Frau gewähren. Und die Frau kommt ja nicht mit leeren Händen, das wissen wir und sehen es hier. Unverfälschtes, köstliches Nardenöl. Köstlich und kostbar. Es musste zu der Zeit aus Indien eingeführt werden und kostete für die Menschen ein Vermögen. Und jetzt nimmt sie diese Flasche, zerbricht sie und kippt sie über das Haupt Jesu Christi aus. Frage, warum tut sie das? Warum tut sie das? Die Frau sagt selbst ja nichts dazu oder es wird uns nichts davon berichtet. Es gibt so Vermutungen. Eine habe ich gelesen, dass sie Jesus ehren möchte als Gast oder als Geber, dem sie viel zu verdanken hat. Gedacht wird am Psalm 23, Vers 5, du salbest mein Haupt mit Öl und deshalb möchte ich dir das zurückgeben und salbe jetzt auch dein Haupt mit Öl. Oder möchte sie Jesus symbolhaft zum König salben? Im Alten Testament wurden Könige gesalbt, Saul, David. Und gerade vor wenigen Tagen ist doch Jesus eingezogen und die Menge hat gebrüllt, wohl dem Hosianna, der da kommt, und sie wollten ihn als König empfangen. Wie dem auch sei, für Jesus ist ihr auf jeden Fall nichts zu teuer. Und stellen wir kurz zurück, dass Jesus nachher noch in seiner Antwort das aufgreift und es deutet, was diese Frau hier getan hat. Aber fest steht, auch wenn wir nicht den genauen Grund der Frau kennen, warum sie das getan hat, die Motivation ihres Handelns, glaube ich, tritt umso deutlicher zutage. Es ist die Liebe zu Jesus, die sich hier verschenkt. Und zwar mit dem Besten, was sie zur Zeit hat. Es ist die Liebe zu Jesus Christus, dem sie so viel zu verdanken hat und die sich hier verschenkt mit dem Besten, was sie hat. Mich fasziniert das. Und fragt mich natürlich auch, bin ich auch bereit dazu? Und ihre Haltung und ihr Handeln leuchtet noch umso heller, wenn wir uns jetzt auf Spurensuche begeben und mal genauer hinschauen, wie die Jünger darauf reagieren, wie sie gestrickt sind. Ein zweiter Gedanke, eine Liebe, die nur berechnet. Ich habe lange überlegt, ob das Wort nur hier seine Berechtigung hat, weil es ja schon eine Wertung beinhaltet. Aber in dieser Begebenheit wird es nur so geschildert, als dass die Jünger einfach nur berechnen. Da ist nichts Platz für was anderes. Da waren aber etliche, die wurden unwillig, sie sprachen untereinander, was soll doch die Vergeudung dieses Salböls? Man hätte dieses Öl um mehr als 300 Silbergroschen verkaufen und den Armen geben können. Und dann lesen wir auch noch, sie fuhren die Frau an. Der Wert des Nadelöls ist schnell hochgerechnet, nicht? Die Jünger tun es selber, 300 Silbergroschen. Und nur um einen Vergleich zu bekommen, 300 Silbergroschen ist der Jahreslohn eines damaligen Tagelöhners. Der musste dafür ein ganzes Jahr arbeiten. Und selbst Judas hat nur ein Zehntel davon bekommen, als er Jesus verraten hat, nämlich 30 Silbergroschen. Du liebe Zeit, ja wirklich, pure Verschwendung. Verschwendung ist vielleicht gar nicht das passende Wort. Vielleicht ist es eine himmelschreiende Leichtfertigkeit dieser Frau oder eine traumtänzerische Verkennung der Realität. Denn was hätte man nicht alles mit diesem Salböl, wenn man es verkauft hätte, tun können? Den Armen helfen, den Flüchtlingen helfen. Wie viel Not hätte gelindert werden können, wie viel Hilfe geleistet werden können. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Können wir die Empörung der Jünger nicht ein Stück weit nachvollziehen? Wie klingt denn ihr, Liebesmotto? Ich habe es versucht, mal mit dem nächsten Bild so plakativ pointiert auszudrücken. Vielleicht leben sie nach dem Motto, verwenden statt verschwenden. Richtig, klug, sinnvoll verwenden, statt leichtfertig zu verschwenden. Und jetzt sind wir bei dem eingangs der Predigt erwähnten Satz, bei aller Liebe. Bei aller Liebe, liebe Frau. Die Liebe zu Jesus stellen wir dir gar nicht in Abrede. Aber bei aller Liebe auch zu Jesus. Und bei aller Liebe, die wir Jünger auch zu Jesus haben. Aber das hier, was hier geschehen ist, das ist doch zu viel des Guten. Und jetzt möchte ich uns einladen, dass wir alle einmal Gäste sind in diesem Haus des Simon. Wir würden hier zusammen im Hause des Simon sein. Wir hätten erlebt, wie die Frau reingekommen ist, wie sie gehandelt hätte. Wie hätten wir reagiert? Wie wären wir mit dieser Situation umgegangen? Versetzen wir uns mal hinein. Vielleicht hätte ein oder andere gesagt, ja was denn, hat diese Frau angefahren, wie aus dem Jüngerkreis? Das hätten wir nicht getan. Da hätten wir uns noch zurückgehalten. Aber vielleicht haben wir es schon erlebt, nicht? Im Kontext von Gemeinde und Glaubensgemeinschaft, dass man einander angefahren hat. Weil es einfach zu viel des Guten oder zu viel dessen war, was nicht richtig ist. Vielleicht hätten wir lautlos den Kopf geschüttelt. Wie kann man nur? Aber vielleicht hätte ich oder der ein oder andere hier sie auch insgeheim dafür bewundert, was sie getan hat und wozu ich nicht so bereit gewesen wäre. Mit dem Besten, was ich zurzeit habe, das an Jesus zu geben. Bewundernswert. Vielleicht hätte ich im Stillen gedacht, wie mutig, das muss Liebe sein. Wie dem auch sei, bevor Jesus am Kreuz stirbt, gerät diese Frau mächtig ins Kreuzfeuer der Kritik. Im Hause Simon, im Hause der Jünger, wo die Jünger Jesu zugange sind. Man könnte sogar sagen, dass verschiedene Welten, verschiedene Liebeswelten aufeinanderprallen. Da eine Liebe zu Jesus, die sich verschenkt, koste es, was es wolle. Und dort eine Liebe zu Jesus, die auch da ist und präsent ist, aber die doch eher in dem Berechnen, in dem Bewerten, in dem Beurteilen unterwegs ist. Was recht ist, was gerade dran wäre und was eben nicht. Und wenn diese Liebeswelten so aufeinander prallen, und manchmal prallen die ja auch in Gemeinden aufeinander, diese unterschiedlichen Liebeswelten zu Jesus und zur Gemeinde, dann ist ja die große Frage, wie gehen wir jetzt damit um? Wie kommt es zu einer Klärung? Wie kommt es zu einer Lösung? Und hier in dieser Begebenheit können wir froh und dankbar sein, dass Jesus Christus selbst, die personifizierte Liebe Gottes auf Erden, dass er selbst hier das Wort ergreift und die Sache auflöst. Ach, und wie schön wäre es, wenn wir in solchen Dingen unterwegs sind, wo so unterschiedliche Liebeswelten aufeinanderprallen, wenn da Jesus einfach da wäre und würde das Wort ergreifen und die Sache auflösen. Aber das ist uns in der heutigen Zeit ja so nicht gegeben. Aber ich glaube, was wir tun können, ist, dass wir ihn fragen. Jesus fragen, bevor wir vielleicht berechnen, vorrechnen, abwerten. Und dass wir vielleicht auch den anderen fragen, du lass mich dich mal verstehen. in deiner Handlungsweise, in deiner Redeweise. Lass mich dich mal verstehen. Wisst ihr, Jesus ist ja auch ein Brückenbauer. Und in der Nachfolge Jesus sollten wir auch Brückenbauer sein. Begeben wir uns weiter auf Spurensuche. Wir erleben und hören bei Jesus, ein dritter Gedanke, eine Liebe, die versteht. Lasst sie. Was bekümmert ihr sie? Sie hat ein gutes Werk an mir getan. Ihr habt alle Zeit Arme bei euch und wenn ihr wollt, könnt ihr ihnen Gutes tun, mich aber habt ihr nicht alle Zeit. Sie hat getan, was sie konnte. Sie hat meinen Leib im Voraus gesalbt zu meinem Begräbnis. Wahrlich, ich sage euch, wo das Evangelium gepredigt wird in aller Welt, da wird man auch das sagen zu ihrem Gedächtnis, was sie jetzt getan hat. Jesus stößt also nicht in das gleiche Horn und sagt, bei aller Liebe zu mir, es stimmt, das ist zu viel des Guten. Bei aller Liebe, das geht zu weit. Nein, das ist nicht der Tenor von Jesu Worte. Jesus sagt, lasst sie, was bekümmert ihr sie? Was belastet ihr sie? Warum macht ihr eigentlich ein schlechtes Gewissen? Seht ihr nicht, sie hat ein gutes Werk an mir getan. Versetzen wir uns ganz kurz in die Lage der Frau. Wie wird sie es empfinden? Ich glaube, sie ist dankbar, dass Jesus sie in Schutz nimmt. Dass Jesus sie in Schutz nimmt. Sie hat doch den Jüngern Jesu nichts zuleide getan. Sie wollte doch niemanden auf die Füße treten. Sie wollte doch keinen Streit provozieren. Sie wollte doch keine Krise im Hause des Simons hervorrufen. Das wollte sie alles nicht. Sie hat aus Liebe zu Jesus gehandelt. Aus Liebe zu Jesus sich eingebracht. Und dennoch wird sie dafür angegriffen. Ist uns das so fremd in unseren Gemeinden, in den Gemeinden, in denen wir schon waren, in der Gemeinde, in der wir sind? Da hast du etwas Gutes für die Sache Jesu getan, die Ärmel hochgekrempelt, viel Zeit, viel Kraft, viel Ideen eingebracht. Doch andere, und jetzt sage ich es einmal so, wir Frommen, doch andere, gerade wir Frommen, legen es dir negativ aus. Wir versuchen dich nicht zu verstehen, sondern wir bewerten einfach gleich. Wir rechnen gleich vor. Im schlimmsten Falle verurteilen wir gleich. Jesus, der Brückenbauer, bleibt außen vor. Und das tut weh und das geht an die Substanz. Und wenn mitunter dann kein gutes Haar an dir gelassen wird, an deiner Tat nichts Gutes gesehen wird, das geht tief, das tut weh. Wir Frommen kommen uns, wir können uns so oft, und ich schließe mich ja voll mit ein, wir Frommen können uns so oft runterziehen und runtermachen, darf ich so sagen. Und wisst ihr, wenn wir, wie die Jünger hier, anfangen und nicht aufhören, aufzurechnen, zu berechnen, vorzurechnen, zu beurteilen und zu verurteilen, dann werden wir unsere Beziehung immer weiter entlieben. Die Beziehungen werden entliebt durch solch ein Verhalten, wie die Jünger es hier an den Tag legen. Und das ist nicht das, was Jesus Christus möchte. Dass sich unsere Beziehungen entlieben. Er sagt über diese Frau, sie hat ein gutes Werk an mir getan. Könnt ihr euch vorstellen, das muss bei dieser Frau wie Öl runtergegangen sein, wie das Öl, das sie Jesus übers Haupt geschüttet hat, oder? Wie Öl muss es bei ihr runtergegangen sein, dass Jesus sagt, sie hat ein gutes Werk getan. Jesu Liebe versteht. Und wenn wir in der Nachfolge Jesu sind, dann müssen wir uns bemühen, zu verstehen, den anderen zu verstehen, lernen. Das ist nicht immer einfach. Das kostet manchmal Mut. Auf jeden Fall heißt es, Schritte zu gehen, auf den anderen zu. Aber lass mich dich mal verstehen lernen. Das wird bei dem anderen sein Herz öffnen. Und Gott wird es schenken, dass Brücken gebaut werden. Aber Jesus versteht nicht nur ihre Liebe, das müssen wir auch noch sagen, er erklärt sie auch. Er erklärt, warum das rechtens ist, was diese Frau hier tut. Sie hat das Gebot der Stunde, ich weiß nicht, intuitiv oder bewusst, auf jeden Fall erkannt. Sie hat die Prioritäten richtig gesetzt. In diesem Augenblick, sagt Jesus ja im Grunde, hat die Salbung seines Leibes Vorrang vor der Armenfürsorge. Wisst ihr, es gibt einfach immer wieder Begebenheiten und Situationen, in denen der Jüngerkreis steckt oder in denen eine Gemeinde steckt, wo man sagen muss, es gilt Prioritäten zu setzen. Das heißt nicht, dass das eine gut und das andere schlechter wäre, sondern die heilsgeschichtliche Zeit, in der diese Begebenheit geschieht, erfordert einfach eine Prioritätenaussage. Und die setzt Jesus. Indem er sagt, ihr habt die Armen immer um euch, um die könnt ihr euch immer kümmern. Und macht's damit auch. Aber mich habt ihr nicht mehr alle Zeit bei euch. Habe ich es euch nicht gesagt? Dass ich sterben werde? Das hat jetzt Priorität. Und die Frau hat erkannt, was jetzt Priorität hat. Wie gesagt, ob intuitiv vom Heiligen Geist eingegeben oder ganz bewusst, das müssen wir hier offen lassen. Auf jeden Fall deutet Jesus das hier so. Sie hat meinen Leib im Voraus gesalbt zu meinem Begräbnis. Und wisst ihr was? Ich habe mich gefragt, konnte die Frau das wissen, was sie da tut? Konnte die Frau wissen, so wie Jesus das dann gedeutet hat, dass sie das auch tut, was sie da getan hat? Und wie gesagt, auf Spurensuche, lass mich das noch zum Schluss mitgeben. Wir sind ja auf Spurensuche. Eine Antwort oder auf dem Spur einer Antwort brachte mich die Parallelstelle im Johannesevangelium. Ich möchte sie euch lesen. Johannes 12, die Verse 1 bis 3. Und da werden jetzt Ross und Reiter genannt. Da bleibt die Frau nicht mehr unbekannt. Und da werden einfach die Dinge manche nochmal geklärt. Da heißt es, 6 Tage vor dem Passafest kam Jesus nach Bethanien, wo Lazarus war, den Jesus auferweckt hatte von den Toten. Das Haus des Simon war ja auch in Bethanien. Und dort machten sie ihm ein Mahl und Martha diente ihm. Lazarus war einer von denen, die mit ihm zu Tisch saßen. Und dann nahm Maria ein Pfund Salböl von unverfälschter kostbarer Narde und salbte Jesus. Also ihr Lieben, entweder ist Markus 14 und Johannes 12, entweder sind es zwei Begebenheiten mit dichten Parallelen, oder aber hier wird ein Ereignis aus unterschiedlichen Blickwinkeln berichtet. Ich habe mich für Letzteres entschieden. Ein Ereignis aus verschiedenen Blickrichtungen. Dann würde es heißen, bei dieser Frau geht es also um Maria. Maria, Martha, Lazarus, da klingeln doch Bibelkennern die Ohren. Sie saß doch früher zu den Füßen Jesu, natürlich. Sie hat doch zugehört, was Jesus alles erzählt hat. Sie hat doch erlebt, wie Jesus ihren Bruder auferweckt hat, den Lazarus. Sie hat davon gehört, dass Jesus gesagt hat, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird nicht sterben. Glaubst du das? Sie hat gehört und wusste darum, dass Jesus sterben wird. Und jetzt leuchtet ihre so arg verschwenderische Liebestat, glaube ich, im Licht einer großen Dankbarkeit Jesus Christus gegenüber. Herr, ich danke dir, dass du mein Christus bist. Ich danke dir, dass du für mich ans Kreuz gehen wirst, meine Schuld tragen wirst. Ich danke dir nochmals, dass du mir damals in großer Not geholfen hast und meinem Bruder Lazarus das Leben wieder geschenkt hast. Ich danke dir, dass du auch heute noch uns beistehst. Ich habe dir so viel zu verdanken. Deshalb gibt sie das Kostbarste, was sie hat zu der Zeit. Ihr Lieben, darf ich ein bisschen träumen für uns in der Gemeinde. Wenn uns die Dankbarkeit Jesu Christi gegenüber neu erfasst und im Herzen und in groß wird, in der Seele uns erfüllt und im Kopf uns klar wird und dass wir dann wie die Frau anfangen zu sagen, aufgrund dieser Dankbarkeit, Herr, dir gegenüber, gebe ich hier meiner Gemeinde das Beste, was ich jetzt habe und bringe es ein, an Zeit, an Gaben, an einer Stelle, wo du mich hinstellst, an der Stelle, wo ich stehe. Ihr Liebe, dann würde die Liebe unter uns mehr Raum gewinnen in Rat und Tat. Und wir würden Gott und Jesus damit ehren. Und wie gesagt, wir würden Spuren hinterlassen. Wir würden keine Schlagzeilen liefern, wie Peter Hahn es sagt, sondern wir würden Spuren für die Ewigkeit hinterlassen. Hier in und durch unsere Gemeinde. Ich habe vor etlichen Wochen schon zu dem Thema Liebe gepredigt. Ich zeige euch noch dieses eine Bild, vielleicht erinnert ihr euch. Pflege den Garten der Liebe zu Jesus. Ja, darum wird es gehen. Pflege den Garten der Liebe zu Jesus. Er ist in dir angelegt, das hat der Heilige Geist getan, die Liebe Gottes ist ausgegossen in unser Leben, aber pflegen und hegen ist unsere Aufgabe. Und ein letztes Bild, und damit möchte ich zum Ende kommen, warum es so nötig ist, diesen Garten der Liebe zu pflegen. Wisst ihr, es ist ja erstaunlich, wenn ihr dieses Bild anschaut. Alle Beteiligten, jetzt haben wir einige Namen sogar noch gehört, Simon, Maria, Martha, Lazarus, die Jünger. Alle diese Personen kennen Jesus Christus. Alle diese Personen haben auf ihre Art Jesus Christus und seine Liebe erlebt und sind davon erfüllt und sind Nachfolger Jesu. Alle haben sie die Liebe Jesu erlebt. Und jetzt sind sie hier in diesem Hause des Simon ganz nah zusammen, wie in einer Hausgemeinde. Und Jesus ist in ihrer Mitte und sie sind um Jesus Christus herum. Und doch prägt sich diese Liebe Jesu in diesem Haus, in dieser Gemeinde, ganz unterschiedlich aus. Erstaunlich, oder? Wie gesagt, die Frau das Kostbare gebend, die Jünger berechnend, abwartend, verurteilend. Aber alle haben ein Stück weit Liebe zu Jesus. Und doch prägt sie sich unterschiedlich aus. Und sie leben von der Liebe Jesu. Woran mag das liegen, dass die Liebe so unterschiedlich sich ausprägt? Nehmt diese Frage einfach mit für euer persönliches Leben. Aber ich glaube, dass es viel mit dem Garten der Liebe zu tun hat, wie wir ihn pflegen und hegen und worauf wir achten und nicht achten. Ich wünsche uns, dass wir keine Schlagzeilen hinterlassen, sondern dass wir Spuren der Liebe für die Ewigkeit Jesu in und durch unsere Gemeinde hinterlassen. Nehmen wir uns einige Momente der persönlichen Stille zum Weiterdenken. Ich spreche dann noch ein Gebet. Gott segne sein Wort an euch.